Landmensch.
Lebenswerte Räume.
Reinhören.
Und heute haben wir jemand aus dem südlichen Afrika im Studio und sie stellt sich am besten selber auf isiZulu vor und dann auf Deutsch. Aber damit wir mal eine Idee von dem Klang der Stimme haben.
Ja, igama lami nginguNomathatha. Ngizelwe eRhodesia. KuBulawayo, kontuthu ziyathunqa. Ya, ngasuka eRhodesia ngo-1973, ngisiya eZambia, eLusaka.
Okay, ein bisschen was konnte man verstehen. Man konnte Sambia, Lusaka verstehen. Ist das die Hauptstadt?
Lusaka ist die Hauptstadt von Sambia. Ich wiederhole jetzt auf Deutsch, was ich jetzt eben gesagt habe. Ich habe gesagt, mein Name ist nomaZulu Thatha. Ich bin in Rhodesien geboren. Also Hauptstadt Bulawayo ist die zweite Hauptstadt von Rhodesien damals und jetzt es heißt Zimbabwe. Seit 1980 ist das Land Zimbabwe entstanden. Also ist das Land dann unabhängig von den Rhodesien, also von der britischen Kolonie, sich befreit haben. Und seit 1980 ist das Land Zimbabwe dann unabhängig. Und als Person, als Mensch, der also aus Bulawayo kommt, es heißt natürlich, dass ich also von der Minderheit stammt. Und nach der Unabhängigkeit gab es also Krieg. Das war eine ganz andere Art von Krieg. Das war jetzt unter Krieg unter sich, die Schwarzen unter sich. Also das ist Völkergruppe Auseinandersetzungen, die sich also so bis wirklich zum Genozid. Also sie wollten eigentlich die Menschen aus Matabeleland, also Matabeleland ist das Volk, die sich im westlichen Zimbabwe, jetzige Zimbabwe, sich befinden. Und dann, ja, diese Art von Rache, ja, ist entstanden. Rache, die vor 200 Jahren so entstanden ist. Das sind Völkergruppen, die sich permanent einander kämpften.
Wenn man jetzt anfängt, wo du zur Schule gegangen bist, war das noch das Rhodesien, das Apartheid-Rhodesien, wo du zur Schule gegangen bist? Oder wie war das in deiner Schulzeit? Wie hast du das erlebt, als du in deiner Grundschulzeit warst?
Es hieß Rhodesien, als ich zur Schule ging. Mir ist diese Apartheid war nicht zu erkennen. Ich war jung erstmal. Und diese Trennung, diese Rassentrennung, ich hatte nicht mal die Sprache oder die Vokabel mal zu verstehen, warum es eigentlich hier geht. Für mich als Kind, als Schülerin, also Grundschülerin, das Leben war normal, normal bis ja meine Eltern sich scheiden ließen. Und dann wir mussten dann Bulawayo verlassen, ich und meine ältere Schwester. Dann sind wir nach Harare, das ist ein ganz anderer Ort, wo Shona Speakers, Shona sprechende Menschen leben. Und dort sind wir dann hingegangen nach der Scheidung von meinen Eltern. Wir mussten also mit der Schwester von unserer Papa also wohnen.
In welchem Land liegt Harare?
Harare ist Zimbabwe.
Oh, okay.
Ja,
okay.
Es hieß Rhodesia.
Okay.
Ja. Und der Onkel, das ist der Ehemann von unserer Tante, hatte so eine Farm, das war wohlhabende Menschen. Er hatte so eine Farm außerhalb dieser Stadt Harare. Das war vor Unabhängigkeit, das war in die 60er Jahre. Ja. Und dann, als wir dort waren, ne, es war eine wohlhabende Familie. Aber das Leiden, meine Schwester und ich, wir mussten sehr darunter leiden. Da, also, wir wurden missbraucht. Also von Onkel. Ein Onkel, der eigentlich Polizist war. Ich war 8 Jahre alt dann. Und es ging, dieser Missbrauch ging so weiter. Also nur ich und meine Schwester. Meine Tante hatte auch ein Mädchen, der genauso alt wie ich. Und meine Schwester war 3 Jahre älter als ich. Also jahrelang ging diese Missbrauch, dieser sexuelle Missbrauch. Also irgendwann mal wurde meine Schwester schwanger von dem Onkel. Und dann die Frage ist, wer hat meine Schwester schwanger gemacht? Da, also die Sonne von unserem Onkel, von unserer Tante, die haben also von uns Sex geübt. Und es ging so weiter, bis meine Schwester schwanger wurde. Und dann kam unser Papa dann uns abholen. Wir kannten Papa und Mutter im Sinne nicht. Irgendwann mal landen wir zu einem Mensch, der Papa hieß. Eigentlich bevor wir zu Papas Haus hingingen, wir haben uns, also unglaublich, nicht? Wir haben uns gewehrt. Wir wollten gar nicht. Obwohl Leiden, also dieses emotionelles Leiden, sehr anwesend war, also sehr zu erkennen ist. Wir dachten immer und wieder, lieber wir bleiben hier. Hier ist also ein heranwachsendes Mädchen. Der denkt immer an einfache Sachen wie Essen. Ne? Wenn es hier zu viel Essen gibt, warum müssen wir zu unserem Papa, wo es nicht so viel zu essen gab? Und unser Papa war Grundschullehrer im Dorf.
Wo war das?
Das war in Lupane. Also das ist 300 Kilometer weg von Bulawayo Stadt. Also wirklich, also im ländlichen Gebiete.
Und also er im hatte, damaligen Rhodesien.
Es hieß ja Rhodesien, ja. Okay. Und wie die Kinder mal oder die heranwachsende Kinder so denken. Manchmal der Bauch, der Magen denkt anders, wenn mein Magen voll ist. Und dann die Schmerzen kann man noch ertragen. So. Also bis heute noch, wenn ich daran denke, dass wir wollten zu unserem Papa doch gar nicht. Wir wussten, unser Papa ist ein armer Mensch und er hatte noch geheiratet und es gab so viele Kinder und wenig zu essen.
Und du bist da auch zur Schule gegangen dann?
Nein, nachdem meine Schwester dann schwanger wurde. Sie war 13, als sie schwanger wurde. Ich war 11, so knapp 11 Jahre. Und dann, als wir zu Papa Haus kamen, dann sagte unsere Stiefmutter, ihr könnt jetzt lesen und schreiben. Und dann, es ist keine Schule für euch. Es war so, end of the road. Also, ich hatte Brüder, also die 2 ältere Kinder in meiner Familie sind die 2 Brüder. Die waren also von unserem Vater weg, die sind zu unserer Mutter gegangen.
Du bist dann mit 11 Jahren aus der Schule rausgenommen worden und dir wurde gesagt, jetzt ist die Schulzeit für dich zu Ende.
Ja.
Wie ist es dann auf der Ebene von Schulbesuch für dich weitergegangen? Du hast dann nochmal die Chance gehabt, zu einer Schule zu gehen.
Ja. Und dann meine Brüder, die waren also von meinem Papa weg und die waren jetzt in die Stadt. Ich dachte, die sind zu meiner Mutter gegangen. Und dann habe ich meinem Papa gesagt, ich möchte auch weggehen, von hier weggehen. Und ich möchte zu meinen Brüdern gehen. Ich hatte keine Ahnung gehabt, wo meine Brüder sind. Ich habe nur noch gedacht, ich gehe in die Stadt zu meinen Brüdern. Und dann zum Glück, ich hatte so Adressen gehabt, 2 Adressen. Und dann ich wusste, ich kann zu meiner Mutter nicht gehen, da meine Mutter hat nochmal geheiratet. Und der Stiefvater wollte uns nicht. Und das habe ich spät erfahren, als ich in Bulawayo war. Dann ging ich zu meiner Tante. Das ist die Schwester von meiner Mutter. Und dann da blieb ich. Und dann erfuhr ich alles, dass meine Brüder woanders untergebracht sind. Doch nicht bei meiner Mutter, da unser Stiefvater nicht wollte. Und dann irgendwann mal hat meine Tante auch gesagt, du musst wieder zurück zu deinem Vater, du kannst hier nicht aufhalten. Und dann ging ich zu noch einem anderen Verwandten. Und dann habe ich meine Mutter direkt gesucht. Und ich wollte wieder zur Schule gehen.
Das war also so, du bist mit 11 Jahren aus der Schule rausgenommen worden und es wurde dir gesagt, so, für dich ist jetzt die Schulzeit zu Ende. Aber irgendwann bist du wieder in eine Schule gegangen. Erzähl mal, wo war das und wie ist es dann dazu gekommen?
Ja, irgendwann mal war ich doch bei meiner Mutter. Meine Mutter hat die zweite Ehe verlassen. Und dann irgendwann mal, wir waren vier Kinder und meine Mutter. Und ich war nicht in die Schule. Und da habe ich gedrängt, dass ich möchte wieder zur Schule gehen. Und meine Mutter war dann Politikerin. Und es war schwierig, eine Schule zu finden, da sie politisch engagiert war. Und dann musste dann Schlepperbanden organisiert. Das war Untergrund, Befreiungskämpfer, die dann mit mir nach Sambia gingen, Opa Botswana, nach Sambia gingen. Und dort musste ich mit meiner Cousine für einige Zeit wohnen. Und es war auch eine schwere Zeit, da der Mann von meiner Cousine hat auch mich missbraucht. Und wie habe ich mich geschämt? Erstmal, ich dachte, ich habe Schule. Ich kann jetzt zur Schule. Aber es war wieder diese Angst, permanente Angst von diesem Mann, der bei jeder Gelegenheit mich missbraucht. Manchmal, er hat das gemacht in Anwesenheit von seiner eigenen Tochter. Und ich hatte mich so geschämt. Es ging so weiter. Ich war wirklich eine gute Schülerin da. Also es war so diese einmalige Gelegenheit, wieder zur Schule zu gehen. Also die Sekundärschule zu machen. Und ja, also nach 3 Jahren, ich konnte nicht mehr. Und dann bin ich abgehauen. Und dann bin ich ins Flüchtlingslager gegangen. Und dort in das Flüchtlingslager wurde ich gefragt, ob ich mit meiner Sekundärschule fertig war. Und dann habe ich Nein gesagt. Und dann mir wurde gesagt, du sollst wieder zurückgehen. Wohin? Ja, du sollst zu deiner Cousine wieder zurückgehen. Ach, ich war so wahnsinnig. Wieder zurück. Und nochmal diese Vergewaltigung und Raff. Und jeden Monat, ich wusste nicht, bist du jetzt schwanger oder nicht? Das hat mich Wahnsinn gebracht. Und dann auf dem Weg so zu meiner Cousine, ich dachte, nee, ich möchte dort nicht. Ich habe so alle Möglichkeiten erwogen. Und dann dachte ich mir, nee, ich muss jetzt mich umbringen. Ich gehe da nicht. Zu der Zeit, ich war so naiv, unglaublich naiv. Manchmal, ich denke, es war nicht Naivität per se. Ich war einfach blockiert. Ich wusste nicht, wie man sich selbst umbringt. Sei es chemisch oder mechanisch. Jedes Mal, wenn ich daran denke, auf dem Weg, daran denke, ich wurde einfach so von meinem Denken, so blockiert, richtig blockiert. Und dann, so eine gute Fee gibt es. Manchmal denkt man, eine gute Fee gibt's nur in Kinderstorybüchern. Nein, eine gute Fee gibt es, in der Tat. Und ich habe eine gesehen, ehrlich. Und auf dem Weg traf ich meine Lehrerin, meine englische Lehrerin. Also ich war weinend und so zitterig. So. Und dann hat sie mir so beiseite. Und dann, sie hat also wirklich ganz natürlich und, apropos, das war eine englische Lehrerin, also Engländerin. Ne? Sie war selbst Flüchtling, also von Südafrika. Sie ist von südafrikanischen Geheimdiensten verfolgt, bis sie auch in Sambia landete. Und ich habe ihr alles erzählt. Ich hatte solche Mut gehabt. Dieser Mut, die ich nicht hatte, als ich in Flüchtlingslager war. Ich konnte der Kommando einfach nicht widersprechen und einfach sagen, nein, ich kann dort nicht. Ne? Als heranwachsende Mädchen, man hat diese Worte wie, nein, ich kann nicht gehen, ich werde vergewaltigt. Diese Worte hat ein heranwachsende Mädchen nicht. Zumal also ein Kommando zu widersprechen, gibt es doch gar nicht. Ne?
Und wie ging das dann weiter, dass die Lehrerin dich dann zum Schulbesuch wieder hingeführt hat? War
und dann,
sie das?
Ja, sie hat mir, also sie ist mit mir zur Schule gegangen. Es war eine Nonnenschule, eine Internatsschule. Und hat sie dann versucht, dass ich also wirklich im Internat bleibe, nicht mehr also Tagesschülerin. Es hat wirklich gut geklappt. Und ich blieb in dieser Schule, bis ich also mit meiner Prüfung fertig war. Aber nach der Beendigung des Schulausbildung, ich hatte meine A-Levels oder meine Abitur gemacht. Es war gut. Nicht sehr gut, einfach gut. Und ich war so froh. Aber ich musste das Internat verlassen. Unwiderruflich verlassen. Ja, und ich musste wieder ins Flüchtlingslager gehen. Ja, ins Flüchtlingslager dort war schon wieder, ne, Kommandoren, die uns also wirklich missbrauchte. Also ich hatte gesehen, dass also Missbrauch im Flüchtlingslager doch schlimmer war als bei meiner Cousine. Da ist passiert fast jeden Tag. Also irgendwann mal, ja, kamen die Bomben. Es wurde ständig ja doch bombardiert in Sambia. Also das ist die Weiße Rhodesien. Die haben immer gezielt zu Bomben in Flüchtlingslager. Aber es war Flüchtlingslager, wo also Befreiungskämpfer war. Unser Flüchtlingslager war eine zivile Flüchtlingslager. Es wurde irgendwie vertauscht. Man weiß gar nicht. Und dann, wo ich war, das war ein Flüchtlingslager nur für Frauen und Kinder. Es gab auch Frauen, also die trainiert wurde. Aber ich muss ehrlich sagen, obwohl es Frauen, die als Guerillas trainierten, es gab keine Frauen, die wirklich nach Rhodesien gingen, um zu kämpfen. Also die blieben noch in Sambia. Ich erzähle dir das da, also bis heute noch ist es mir nicht klar, warum ist unser Flüchtlingslager bombardiert, obwohl es ein ziviles Flüchtlingslager war. Es wurde wirklich mit Napalmbomben flächendeckend bombardiert. Man muss sich fragen, wie ist man davon gekommen? Ja, ich erzähle eine Menge. Immer und wieder. Ich bin von diesen Bomben, Napalmbomben, davon gekommen. Man muss sich fragen, wie bitte? Davon gekommen? Von einer Napalmbombe. Die habe ich gesehen. Napalmbombe. Das war diese Glück in Unglück. Ja. Also, die Bomben, die kamen morgen früher um 6, 7. Aber der Nacht davor kamen die Kommando in unser Flüchtlingslager. Die wählten schon, also welche sind die jungen Mädchen? Ja, zu der Zeit, ich war nur 21 Jahre. Und sie wollten immer wieder junge Mädchen, nicht ältere Mädchen oder Mädchen, die oft missbrauchte. Sie wollten noch jüngere. Und dann, ja, die kamen so und die haben uns abgeholt. Und so bin ich gekommen. Ich war nicht im Flüchtlingslager. Ich war also 100 Meter weg von diesem Flüchtlingslager, wo wir missbraucht wurden. So bin ich also davon gekommen. Es ist Glück in dem Glück, sagen wir mal so auf Deutsch. Und einen Monat später, also kam Erich Honecker aus der DDR zu Besuch, obwohl also Sambia war in einem Kriegszustand mit Rhodesien. Aber kam Erich Honecker trotzdem zu Besuch. Und er hatte viele Verpflichtungen gehabt, aber irgendwie er hat es geschafft, einfach unser Flüchtlingslager zu besuchen, so eine zivile Flüchtlingslager. Er wollte selbst sehen, wie die menschliche Schaden entstanden ist. Ich habe also zum ersten Mal Erich Honecker gesehen und ich habe ihn nie wieder gesehen. Und er hat uns versprochen, dass junge Menschen, die studieren können, die nimmt er mit nach der DDR. Und ich bin einer von denen, die dieses Stipendium bekam. Ha. Juhu! Ich war wirklich froh. Also mal von diesem Kriegszustand, also diese permanente Angst von Bomben, mal weg. Also in einer kurzen Zeit, wirklich in einer kurzen Zeit, wir waren auf dem Weg nach der DDR.
Du konntest zu der Zeit Isisulu und Englisch? Und welche Sprache konntest du noch zu der Zeit?
Ich konnte noch Bemba und Chichewa in Sambia. Ich habe also 4 Jahre lang in Sambia gelebt.
Aber und dann Deutsch konntest du nicht, ne?
Ich kannte kein Wort Deutsch. Ja, Chichewa ist in Sambia und Malawi gesprochen.
Und dann in der DDR.
Und dann, das war wirklich in einer kurzen Zeit. Ja, wir sind gepackt im Interflug, ja, nach Deutschland. Aber es war nicht nur Flüchtlinge aus Rhodesien. Ne? Es war auch Flüchtlinge aus, die waren nicht mehr Flüchtlinge, aber es gab Studenten aus Frelimo, Flüchtlinge aus Südafrika, Flüchtlinge aus Namibia, SWAPO, Südafrika ANC. Und es gab auch Studenten aus Angola, die waren nicht Flüchtlinge dann, aber wirklich von Lusaka, wir sind nach Angola gepackt. Wir waren über 200.
Kann man sagen, das waren alles Leute, die eigentlich gegen die Apartheid gekämpft haben? Die, die du jetzt gerade aufgezählt hast. Das sind alles sozusagen Anti-Apartheids-Aktivistinnen und Aktivisten gewesen oder die kamen aus dem Umfeld. Deswegen durften die in der DDR studieren.
Ja, es ist nur, Mosambik war unabhängig dann. Und Angola war unabhängig. Aber DDR hat weiterhin Unterstützung gegeben. Deshalb waren wir so bunt gemischt. Geografisch so. Geopolitisch so bunt gemischt. Und dann sind wir nach Leipzig gelandet. Also ich möchte immer und wieder das betonen, dass also das Flugzeug von Erich Honecker war vorne und unserer war hinten. Ne? Damit meine ich, dass in einer kurzen Zeit, ja, nachdem Erich Honecker Sambia besuchte, wir waren wirklich auf dem Weg nach, nach DDR. Also seine Versprechungen, er hat das angehalten und es ist in einer kurzen Zeit, ja, verwirklicht, ja. Und ja, bin ich mit vielen anderen Studenten nach Leipzig gelandet und dort habe ich also die Sprache, deutsche Sprache gelernt. Und dann es wurde herausgestellt, dass ich doch meine Abitur nachholen muss. Da es war so nach dem deutschen Maßstab etwas mager war. Und ja, bin ich nach Nordhausen gegangen. Dort habe ich also Abitur, Ergänzung von Abitur und auch noch Sprache intensiv. Das habe ich bestanden, richtig gut bestanden.
Ach, klasse.
Und bin ich nach Hennigsdorf. Das ist eine Ingenieurschule für Automatisierung und Werkstofftechnik. Ja, und dort, ich habe Metallurgie, Metallhüttenkunde studiert. Ja, und ja, fleißig wie ich war, ich habe auch gut bestanden, also mit einer 2.0, also nach 3 Jahren. Und dann, das war der Zeit, Rhodesien war ja unabhängig, 1980. Ich war nicht da, ich war schon in der DDR. Aber als ich mein Studium endete, in Simbabwe dann, es gab Krieg. Das ist Krieg unter Schwarzen. Krieg unter sich, also Schwarz gegen Schwarz. Ne? Das ist diese Völkergruppen, die einander kämpften. Diese Hass oder diese Rache. Krieg. Ne? Die also wirklich in alle Hinsichten, also nach Genozid gerochen. Es war Genozid im Sinne des Wortes. Sie wollten wirklich, dass das Volk aus Matabeleland einfach dezimieren, also decimation. Ja.
Wie ging das für dich beruflich weiter? Du warst fertige Ingenieurin für Werkstoffkunde, für Metallurgie. Du hast dich mit den Metallen als Werkstoff intensiv auseinandergesetzt. Und da kann man sich vorstellen, dass es in der DDR gerade für Ingenieurinnen Arbeit gab.
Nein, das ist ein Punkt, wo ich hätte doch betonen sollen. Als Erich Honecker in Sambia war, er hatte uns gesagt, bitte geht nach Deutschland, nach DDR. Studiere euch ein Studium, die wirtschaftlich nützlich ist für eure Länder. Also wir geben euch Unterstützung, sodass ihr das Land aufbauen. Und dann ich dachte mir, ich soll Metallurgie studieren. Das ist Hüttenkunde. Ne? Das Land ist reich an Bodenschätze. Das Studium war für Simbabwe gemeint, nicht für DDR.
Und dann bist du nach Simbabwe zurückgekehrt.
Da eigentlich nicht. Da, ja? Also ich habe immer und wieder gesagt, oder meine Verwandte, die haben immer und wieder gesagt, wie kannst du hier kommen? Es ist Krieg hier. Und dann, ich musste ganz schnell denken, okay, geh mal nach West-Berlin und mach dir eine Hochschulstudium. Da dieses Studium, die ich abgeschlossen hatte, es war ein Fachhochschulstudium.
Und dann gab es aber noch die beiden deutschen Länder. Ne? Sag mal kurz, wie war das denn möglich? Du hattest ein Studium in der DDR abgeschlossen. Du konntest einfach nach West-Berlin?
Ja.
Keine Visumprobleme?
Wir hatten also Sonderpässe. Du sollst dich so vorstellen, dass als wir also Sambia verließen, wir hatten so Sonderpässe.
Okay.
Eigentlich zu der Zeit, als ich studierte, ich konnte sogar meinen Bruder in England besuchen. Ja. Es war einfach uns einfach hin und her. Wir waren nicht so wie die Deutschen, die nicht im Westen durften.
Okay.
Ja, hat wir durften das.
Hat das geklappt mit dem Studium in West-Berlin?
Es hat gut geklappt.
Was hast du da studiert?
Ich habe also weiterhin Metallhüttenkunde studiert. Und dann, ich hatte einen Diplomabschluss gehabt. Und ja, ich war fertig. Und das war auch so 88. Ja. Und das war Kriegsende.
In Simbabwe,
ja. Schwarz und Schwarz, diese Kriege. Bürgerkrieg, ne, nennt sich Civil War. Mhm. Ja. Und ich hatte ein Kind gehabt. Das Kind, das war 88, war gerade geboren. Und irgendwie, aus irgendwelchem Grund, ich war wieder alleine. Der Mann war weg, er hatte Studium beendet und ist nach Tansania zurückgegangen. Er war in der Freien Universität, ich war in der Technischen Universität. Dort hatte er also Medizin studiert und dann nach dem Studium hat er gesagt, ich bleibe hier nicht. Ich hatte Kind schon gekriegt, die Beziehung ging nicht gut und dann ich habe gesagt, bleib mal ein bisschen, das Kind ist noch klein. Ja. Dieses bleib mal ein bisschen, ja. Die Zeit ginge.
Du hast dir eine Musik ausgesucht.
Ja.
Die hat auch was mit deinen Ideen zu tun. Erzähl uns, was für eine Musik hören wir da gerade?
Ich hätte gerne, dass wir also Umoja-Musik hören. Diese Umoja-Musik ist mir insofern sehr interessant, da sie sprechen von Spirit of Togetherness.
Das bedeutet Umoja.
Umoja, ja.
Das ist die Bedeutung.
Das ist ihre eigene Bedeutung. Die sagen das, Umoja, Spirit of Togetherness. Und dann dieser Spirit of Togetherness, wie sie das mit ihren Tänzen ausdrücken, wirklich, das spürt man also mit eigenen Leib und Seele. Das ist wirklich mein Lieblingsstück.
In welcher Sprache hören wir das?
Das ist Zulu. Aha. Die singen ihn überwiegend, ja, auf Zulu.
Und die Leute kommen auch aus KwaZulu-Natal, die
das
singen?
Nein, also das sind überwiegend junge Frauen, also hochtalentierte junge Frauen, die sich am Rande der Gesellschaft sich befanden. Und dann haben sie sich selbst organisiert. Und die sind also wirklich hochbegabte Tänzer. Und Theater, sie machen Theaterstücke und Musik, sie singen auch. Und ich bin sehr begeistert von dieser Gruppe. Und die sind auch noch sehr berühmt. Die waren zigfach in Amerika, mehrfach in England. Also es gibt Zeitungen, die also über diese Gruppe Umoja sprechen. Ich kann mir sehr gut also mit diesen Frauen in Umoja-Gruppe identifizieren, wie sie ihren Leben so aufgebaut haben. Und dann haben sie einfach gesagt, wir sind doch talentiert, wir können was machen und unserer Familie durch unser Talent ernähren. Das fand ich wirklich sehr beeindruckend.
Und in diesem Zusammenhang hast du ein Projekt vor.
Ja, ich habe ein Projekt. Dieses Projekt kommt dadurch, dass ich jahrelang gegen die zimbabwische Regierung gekämpft habe. Irgendwann mal, es war mir so bewusst, ich kann also im Ausland so lange nicht bleiben. Ich muss einen Teil davon machen. Also das Land war wirklich ein diktatorisches Land. Zimbabwe war unter Diktatur von Mugabe, Robert Mugabe. Und ich habe Zeitungen geschrieben, die ich also im sozialen Medien, zimbabwische soziale Medien, hinschickte. Manchmal, also in der Woche, ich konnte 3 Zeitungen schreiben. Also später mal ist es mir aufgefallen, dass also die Leute, die diese Zeitungen lesen, das ist ein Bruchteil davon. Ich empfange nicht die Mehrheit der Bevölkerung. Darum ging es ja, dass ich dann dachte, kannst du dich nicht spezialisieren? Nicht die Gesamtheit deines Kampfes, sondern spezialisierst du deinen Kampf auf die Frauen und Mädchen. Ja, und das habe ich dann gedacht, jetzt ist ein Radio ja wichtig. Also die Frauen und Mädchen in Zimbabwe oder sonst wo in Sambia kann ich erreichen, da jeder von 10, 9, die haben Radio. Und dann kann ich meine Botschaft hinschicken.
Und das ist das, was du vorhast. Also du möchtest gerne Radio unterstützen.
Ja, ich möchte gerne, ja, dass ich also hier in Bremen eine Radiostation niederlassen. Ich möchte, dass es hier in Bremen ein Radio, die dann unserer Botschaft, diese Frauenthemen, spezifische Angelegenheiten, also wirklich im südlichen Afrika, gestrahlt werden. Mir ist bekannt oder bewusst, dass also die Problematik von Frauen, die sind nicht nur in Zimbabwe, die sind sehr ähnlich in diesem Gebiet, in diesem südlichen Gebiet. Geh mal nach Sambia. In diese Gesellschaften, also die Benachteiligung von Frauen und Mädchen, ist ungefähr gleich. Ja. Similar. Nicht gleich. Da, also in Sambia, es ist so, dass es ist matriarchalische Gesellschaften, die also patriarchalisch geworden wegen die Christentum, die rein entstanden ist. Und damit meine ich, dass also die Frauen in Sambia, ihre Leid ist nicht so zu spüren, wie es ist in Zimbabwe oder Südafrika. In Zimbabwe und Südafrika, das ist typisch patriarchalische Länder. Also von der Tradition her. Und dann kam Christentum dazu noch und Kolonialismus dazu noch. Und eine junge Frau ist benachteiligt durch und durch. Und ich wollte auch sagen, dass also diese Kultur des Schweigens. Ja, dadurch ist das Radio sehr gut. Ja.
Was willst du da genau machen? Versuche nochmal, das zu beschreiben. Also es soll eine Radiostation geben.
Ja.
Sodass Leute in Sambia, Frauen in Sambia, etwas hören können?
Genau, diese Botschaft mal.
Was sie zur Unabhängigkeit bringt.
Ja, es ist nicht so, dass ich belehre ihnen. Es ist so, dass wir tauschen uns, unserer Erfahrung. Ja.
Und was ist da in Bremen. Gibt es da einen Zusammenhang zwischen dem Radio, was die Frauen in Sambia hören, und dem, was in Bremen existiert? Oder möchtest du von Bremen aus etwas entwickeln?
Es ist nichts, was zu entwickeln. Bremen ist uns Frauen ein sicherer Ort. Nur, du musst so vorstellen, dass ich beschäftige mich mit diesen Gedanken seit 2017. Und ich hatte Kontakt gehabt mit Botswana. Ich wollte diese Station in Botswana oder Südafrika machen. Es ist mir nicht gelungen. Und dann sprach ich zufällig mit einer Frau aus Nigeria. Sie ist in New York. Sie ist Frauenrechtlerin und sie ist auch politisch sehr engagiert, Adiola. Also sie ist wirklich mein Vorbild. Nachdem gesagt wurde, dass sie kann also keine Radiostation in Nigeria, da sie politisch sehr engagiert ist, ist sie nach New York gegangen, nach Amerika gegangen. Sie fing an mit einem Radio. Sie hat diese Radio von New York nach Nigeria gestrahlt. Mhm. Und die Botschaft, sie ist mehr politisch als frauenrechtlerisch. Die Botschaft ist sehr stark. Und es wird sogar sowohl von Frauen und Männern besprochen, offen gesprochen. Sie ist jetzt bekannt geworden. Wenn ihre Sendungen gestrahlt wird, es sind sowohl Männer als Frauen, die hören das, die sprechen das. Für mich, das war eine Inspiration. Also das war so eine Sache, wo ich dachte, man soll gar nicht so ein Rad erfinden. Die ist schon erfunden.
Was genau hast du vor?
Mir ist Bremen ein sicherer Ort. Und dann dachte ich, was ich in südlichen Afrika nicht kann, eine Station nicht kann, das kann ich hier. Und dann strahle ich themenspezifische Botschaft nach hin. Aber die Journalisten, die sind schon in Zimbabwe, in Südafrika, in Namibia. Wir tauschen Informationen. Wir sprechen über Gleichberechtigung. Wir sprechen über Kinderehe. Wir sprechen über HIV/AIDS. Ja? Wie können wir uns schützen? Wir sprechen über Mangel von Nahrung. Tauschen wir Informationen. Es ist nicht so von hier aus in Bremen belehrend nach südlichen. Nein. Es ist nicht belehrend, es ist Information, Austausch.
Oh ja, wenn man jetzt weiß, dass du isiZulu sprechen kannst und ja, hier in dem Sendegebiet gibt es ja auch Frauen vielleicht aus den Ländern, wo Zulu gesprochen wird, ne, die das jetzt hören. Wie würdest du vielleicht erstmal auf Zulu und dann auf Deutsch das, was du den Frauen, die hier leben, um Bremen rum, was würdest du denen gerne mitteilen wollen, was für dich eine Botschaft ist? Ja. Soll ja auch anderen Migrantinnen Mut machen, beruflich sozusagen was zu wagen, etwas in die eigenen Hände zu nehmen, um dann auch hier beruflich weitere Schritte machen zu können. Wie würdest du das formulieren für Frauen, die hier in diesem Umfeld leben? Die Botschaft, die du dann in deinem großen Vorhaben bis nach Sambia und die anderen Sendegebiete da schicken würdest?
Ja, also ich finde deine Frage wirklich sehr berechtigt, ne? Ich möchte damit sagen, dass also wirklich als Frau, die lange Zeit in Deutschland gelebt hat, und als wir hier kamen nach Deutschland, es war uns bewusst, Education, Education, Education. Und dann, wenn ich junge Frauen sehe, die hier kommen, die sind doch empfangen, ja. Es gibt viele Möglichkeiten vorhanden. Also ich verstehe manchmal nicht so sehr, warum nutzen sie viele Möglichkeiten, die hier in Deutschland vorhanden sind. Zum Beispiel Ausbildung. Es gibt viele Ausbildungsmöglichkeiten, nicht zu Hause zu bleiben, ne? Und Kinder kümmern. Es ist eine gute Sache, ja, also zu Hause zu bleiben und Kinder zu kümmern. Aber nutzen wir doch diese Gelegenheit, wenn wir hier in Deutschland sind, mal eine richtige Ausbildung, ja, Und das ist auch, es ist bezahlt. Man muss einfach den Mut, einfach rauszukommen und einfach zu sagen, wo ich hier komme, ich hatte die Möglichkeit nicht, dies und das zu machen. Aber jetzt bin ich in Deutschland. Ich kann ja meine Abitur nachmachen. Ja. Und danach kann ich also eine Ausbildung, vielleicht als Krankenschwester oder irgendwelche Ausbildung. Ja. Da also wirklich in Deutschland, es geht darum, dass man Steuer bezahlen muss. Dann hat man Respekt. Ne? Man soll nicht empfangen. Man muss Steuer bezahlen. Das muss also wirklich in unser Kopf reingehen, ne? Dass also wer in einem Land lebt, man muss auch einen Beitrag. Dann hat man den Respekt. Ja? Nicht nur empfangen. Ja? Dieses Familiäres ist gut. Ne? Es ist gut. Aber schon wenn man die Möglichkeit hat, kann ich noch eine andere Möglichkeit auch mal, die also wirklich zu Frauen-Empowerment macht. Ne? Nicht schon wieder, ich habe 2 Kinder, 3 Kinder. Ne? Es bringt diese Frauen-Empowerment nicht, sondern man bleibt wirklich als Mutter zu Hause. Ne? Und wie zum Schluss, dann gehen sie putzen. Also ich weiß ganz genau, dass die Frauen, die es geschafft haben, bis hier in Deutschland sind, manchmal diese Frauen, die sind hochbegabte Frauen. Ja? Und da wir einfach zu Hause bleiben und dann familiär. Ne? Und dann haben wir also die Gelegenheit oder die Möglichkeit, die vorhanden sind, nicht genutzt haben, blieben wir Mamas zu Hause. Ne? Bis das Arbeitsamt dann sagt, ey, es gibt Arbeit, gehen Sie putzen. Ja, also in Deutschland, es wird gearbeitet. Man kann nicht unendlich nur empfangen. Also ich denke, wir müssen wirklich darüber hinaus denken.
Das ist eine super Überlegung. Also die Möglichkeiten zu Bildung, für individuelle Bildung für Frauen und besonders auch die, die aus dem südlichen Afrika kommen, natürlich zu nutzen, um dann mit dieser Bildung als Hintergrund und mit der beruflichen Bildung auch im Hintergrund hier auf eine ganz andere Art und Weise Respekt zu bekommen und seine individuellen Möglichkeiten nutzen zu können. Ne?
Absolut.
Das ist deine, ja, das ist deine Message.
Ja. Das ist mein Message. I'm passionate about it. Yeah. Na, ich, ja, wie toll. Sagt man, I am passionate about it. Ich bin.
Bist leidenschaftlich dafür.
Ich bin leidenschaftlich.
Du brennst leidenschaftlich für die Bildung von Frauen, die hierher gekommen sind und die in Zimbabwe vielleicht irgendwann mal dein Radio hören werden. Aber heute haben vielleicht Frauen, die auch aus Afrika hierher gekommen sind, die Botschaft mitgekriegt, dass Bildung für dich auch das Allerwichtigste ist.
Ja, so haben wir auch angefangen. Wir fingen an mit Bildung. Ja. Und das Kind kam später, wirklich ganz spät. Ja. Es muss nicht gleich 2 Kinder, 3 Kinder. Ich bin nicht gegen Kinder per se. Ich habe Kinder selbst. Ja. Aber what is empowerment? Ne? Empowerment bedeutet Bildung, so wie du das gesagt hast. Ja. Und die unbegrenzte Möglichkeit, die vor uns hier gibt, muss Frauen, also die schwarzen Frauen doch aus Afrika, aus meinem Kontinent, ne, das wissen und auch nutzen.
Aber wir können nicht aufhören, ohne dass du deine wichtigsten 3 Werte nochmal benennst.
Ja, also bei mir, es geht um Aufwürdigung der Frau.
Würdigung der Frau?
Aufwürdigung der Frau.
Ja. Also es gibt den Begriff Aufwerten, also Aufwerten der Frauen oder Würdigung der Frauen. Und du machst aus Würdigung der Frauen Aufwerten einen Begriff, der jetzt neu erfunden wird. Das ist die Aufwürdigung der Frauen. Frau. Das ist heute erfunden, der Begriff, und es ist ein toller Begriff.
Okay, wenn es erfunden ist, ja, sehr oft mache ich diese Erfindung. Zum Beispiel, ich habe also eine Menge erzählt über meinen Missbrauch. Ich wurde missbraucht, mehrfach sexuell missbraucht. Und ich sage immer und wieder, ich bin kein Opfer. Ich möchte mich nicht als Opfer von Gewalt, sexualisierte Gewalt. Nein, nein. Ich habe überlebt.
Und du hast Würde.
Ja, genau. Und dann, ich habe einen Begriff von mir erfunden, ein deutsches Wort, ganz neu. Ich sage immer und wieder, ich bin Überleberin. Aha. Von Krieg, sexualisierte Gewalt und Peinigungen. Ja. Und ja, ich mache dieses Radio da, also ich möchte meinen Beitrag leisten an junge Frauen zum Beispiel und hereinwachsende Mädchen, dass sie wirklich nicht mal erfahren, was ich selbst miterlebt habe. Das wird immer und wieder mein Wunsch sein. So wie möglich. Ich weiß also in Simbabwe zurzeit, es sind tausende junge Mädchen, bis 11 Jahre alt sind. Die sind auf die Straße, ja. Sie sind Prostituierte geworden. Da also die Gesellschaft hat so gefallen. Ökonomisch, sozial ist alles so gefallen. Das Land ist am Ende. Und das ist nicht nur Simbabwe. Wenn man nach Südafrika geht, wirtschaftlich Südafrika ist gut, aber zum großen Teil die jungen Frauen und Mädchen.
Also der erste Wert, den du benannt hast, das ist dieser neu kreierte Wert, die Aufwürdigung der Frau. Das ist der erste Wert. Ja. Was wäre für dich der zweite Wert, dein zweiter Wert?
Ich bin kein Opfer.
Wie könnte man das positiv als Wert?
Ich bin Überlebende. Ich bin Überleberin.
Aha.
Ja. Ich habe also Krieg, sexualisierte Gewalt und Peinigungen überlebt. Ich bin Überleberin. Das ist mein zweiter.
Aha. Also der erste wäre die Aufwürdigung der Frau und der zweite Wert wäre der Überleberinnenwille. Wäre das der zweite Wert? Und der dritte?
Also ich möchte noch mal betonen, der dritte, ne? Dass Bildung das einzige noch Möglichkeit, die Frauen, also eine Wert in jede Gesellschaft. Bildung ist allerwichtigste.
Und ich möchte von Frauenbildung, Bildung. Ne? Also ich habe das so verstanden, dass es für dich als Frauenbildung ein ganz individueller Wert ist.
Absolut,
ne?
Absolut.
Dann haben wir die drei wichtigsten Werte. Ja. Vielen, vielen Dank, dass du hier im Studio warst.
Ich bedanke mich, dass du mich eingeladen hast. Ja, und ich bin gerne hier bei jeder Gelegenheit. Ja, wenn ich das durfte, kann ich auch nochmal kommen mit anderen Themen. Ich bin selbst Schriftstellerin. Und ja, wir können auch bei Gelegenheit ein anderes Thema auch so schlagen.
Kannst du noch mal den Namen von dem Verein vielleicht benennen? Weil ihr stellt ja auch Anträge oder ihr bemüht euch auch um Stiftungen. Und dieser Verein hat, glaube ich, einen Namen. Und das Vorhaben, das Radiovorhaben hat auch einen Namen. Dass wir das noch mal ganz klar im Kopf haben, der Name des Vereins und der Name von dem Radiovorhaben.
Ja, die Name von unserem Verein heißt Ntombi Langa. Eingetragener Verein. Ntombi bedeutet Mädchen. Langa bedeutet Sonne. Wir haben so überlegt, dass ein Mädchen mal an der Sonne. Aber zum gleichen Zeit Ntombi Langa ist ein Mädchen, die ich also in Sambia traf. Die Name von unser Radioprojekt ist Ntombi Langa Radioprojekt.
Ah, okay.
Also die findet man auch im Website www.ntombilangaradio.de.
Insan Mensch.
Lebenswerte. Räume.
Rein.
eine Podcast-Reihe der Medienwerkstatt Huchting. Aufnahmeleitung Norbert Ellrich, Interviews Claudius Jöcke.
Allen Kolleginnen und Kollegen vom Kulturladen und von der Medienwerkstatt vielen, vielen Dank für die Mitarbeit und Unterstützung.
Reinhören!